Ja, Mittwoch, der 4. Dezember 2019, 18:07 Uhr. Ich begrüße nach langer Zeit mal wieder Roberto am Mikrofon. Hallo Roberto.
Hallo und ich begrüße nach langer Zeit dich, also nach langer Zeit ohne mich. Du verstehst, was ich meine.
Ja, in der Tat, in der Tat. Wir haben uns ja zum Podcasten jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr getroffen. Es hat ja viele Dinge gegeben, die sich so ereignet haben und dementsprechend wurde da nichts draus. Umso schöner finde ich das, dass wir jetzt zusammen hocken. Und verrat du doch mal das Thema, über das wir heute sprechen. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, das so einfach in einem Wort zu.
Das stimmt. Eigentlich, ja, wobei man könnte sagen, Ordnung ist das halbe Leben. Und also ich weiß nicht, je älter ich werde, desto mehr sehne ich mich nach einer gewissen Ordnung. Und ich glaube, wir leben in einer Gesellschaftsordnung, das kann ich ja gar nicht sagen, in einer Gesellschaftsunordnung, in der es fehlt einfach. Es fehlt Gemeinsinn, es fehlt eine ordnende Instanz, ja eigentlich auch ein gewisser Sinn. Ein Sinn des Lebens, wenn man so möchte. Unser Sinn besteht ja aus Konsum und Wettbewerbsfähigkeit. Und ich frage mich dann halt, das fragen sich viele, nicht nur ich, für was soll der ganze Scheiß gut sein? Es fehlen Instanzen, die wir früher hatten in unserer Gesellschaft, ganz wesentlich, glaube ich, die Kirche. Ich will die nicht zurückhaben, verstehe mich nicht falsch. Aber ja, die, glaube ich, hatten manchen Leuten eine gewisse Richtung im Leben vorgegeben. Und das fehlt halt in unserem Turboliberalismus vollkommen.
Du sagtest Gemeinsinn, das fand ich eigentlich besonders prägnant, weil ich auch den Eindruck habe, dass der Gemeinsinn tatsächlich ja immer mehr verloren geht. Der wird sozusagen diesen Plattitüden der Freiheit und der Werte und der Menschenrechte mehr oder weniger geopfert, die ihrerseits aber im Prinzip gar nicht mehr viel mehr als Worthülsen sind, mit denen man sich wirklich nicht identifizieren kann. Von daher finde ich das mit der Kirche schon ganz interessant, denn man kann ja zur Kirche als Institution jetzt stehen, wie man will, oder zur Kirche stehen, wie man will. Aber sie hat natürlich über einen gewissen Zeitraum tatsächlich, sagen wir mal, eine Orientierung gegeben, ne?
Ja, das hat sie.
Und
Und
sie
es
hat
wurde, ja.
Ganz kurz, sie hatte darüber hinaus natürlich so eine, ja vielleicht keine natürliche, sondern eine konstruierte, aber schon so eine anerkannte und angenommene Autorität, die ich durchaus auch positiv auslegen kann.
Naja, man muss es ja schon so sehen, nachdem die Kirchenmacht geschwunden ist, damals in Frankreich 1789, haben ja durchaus die Revolutionäre probiert, irgendwas ersatzweise einzuführen. Da haben sie dann statt Gott ein höchstes Wesen eingeführt, so ein Vernunftwesen. Die wussten schon ganz genau, so ganz ohne einen Fixpunkt, den man irgendwo hat, der sozusagen als Orientierungshilfe dient, ist es ganz schön schwer, eine Gesellschaft auszurichten. Aber auf ein gemeinsames Ziel hin auszurichten. Man könnte auch sagen, die Aufklärung ist gewissermaßen auch daran gescheitert, ich sage es jetzt einfach mal so hochtrabend, weil sie keine Instanzen geschaffen hat, die die gleiche Nachhaltigkeit hatten wie eben eine 2000-jährige Kirche. Houellebecq weist da auch immer darauf hin. Houellebecq ist ja, Michel Houellebecq, der französische Schriftsteller, ist ja vielleicht der größte Kritiker des zeitgenössischen Liberalismus schon seit Jahren. Der wird auch ganz gerne in den Medien als einfach nur als Rassist oder Nazi hingestellt, weil er
Ja,
halt.
gut, seit Unterwerfung eigentlich, ne?
Ja, auch vorher ging es schon. Da war vorher hieß es dann, er ist frauenfeindlich und er würde in seinen Romanen auch immer Pornografie bedienen. Das tut er auch, aber das ist für ihn halt ein Mittel zum Zweck. Ich glaube einfach, dass seine Aussage eigentlich seit 20 Jahren immer die gleiche ist. Die liberale Gesellschaft, die zerstört sich selbst. Die liberale Gesellschaft ist völlig ohne Leitmotive. Es geht letztlich nur ums Wirtschaften, um Konsum. Gefühle werden zu Ware. Das beschreibt er auch. Ich glaube, in Plattform ist das so das Thema von ihm. Ja, also der Gemeinsinn und die Ordnung, die gehen verloren. Und das ist meiner Meinung nach das größte Problem unserer Zeit, nicht die AfD und nicht die ganzen Diskussionen um irgendwelche Fraktionen, Parteien und Splittergruppen. Das größte Problem ist, dass wir keinen Sinn mehr haben für die Gemeinschaft.
Ja, das sehe ich auch so. Also das ist natürlich auch das ist natürlich auch eine klassische, klassisch ist jetzt vielleicht ein falsches Wort, aber eine typische Begleiterscheinung des Neoliberalismus, dass Gemeinsinn in dem Sinne ja überhaupt gar nicht gewollt ist.
Nein, 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 das Gemeinsinn ist ja auch eine gefährliche Sache, wenn die Leute, sagen wir mal, die Werktätigen, um die Sprache zu bedienen, die wir im real existierenden Sozialismus hatten, wenn die Werktätigen und Produktiven wissen, dass sie zusammenstehen müssen, um ihre Interessen durchzusetzen, dann ist das ja genau das, was man ja im heutigen Liberalismus nicht möchte. Ja, es wird gesplittet, divide et impera, also teile und herrsche, jeder soll sein eigenes Süppchen kochen, keiner soll was miteinander zu tun haben. Wenn die Busfahrer streiken, dann müssen wir natürlich gucken, dass wir sie diabolisieren. Wenn die Bahnfahrer streiken, also die Lokomotivführer streiken sowieso, man streikt doch nicht, streiken, sagen dann immer alle, ja, schon richtig, muss man ja, aber bitte nicht, wenn ich zur Arbeit muss, dann nicht. Ja, das gehört auch zum Gemeinsinn, da einfach mal zu sagen, na ja, ist halt so. Scheiß drauf. Und wenn ich gar nicht zur Arbeit gehen kann, wird dann, gut, dann bleibe ich halt daheim. Ja, auch das ist eine Möglichkeit. Ja? Also ich will jetzt hier niemanden zum Blaumachen aufrufen, aber du verstehst, was ich meine. Ja? Ja? Das fehlt. Und ich habe neulich gesagt, und das werden mir die Leute um die Ohren hauen. Ich denke, und ich habe ja gar keine Erfahrung damit. Ich bin ja im Westen groß geworden. Ja, wie man unverkennbar merkt mit meinem hochdeutschen Dialekt. In Westdeutschland. Aber ich wünsche mir manchmal so ein bisschen die DDR zurück, weil ich da so den Eindruck hatte, die Ossis, die hatten so einen Gemeinsinn. Und das ist ja auch, was sie immer beklagen, ja. Die sagen ja nicht, wir wählen alle die AfD, weil wir Rassisten sind und so, sondern die sagen, ach, uns ist was verloren gegangen. Wir haben ja gar nichts mehr. Früher haben wir alle zusammengestanden. Und heute, wer kümmert sich noch um uns? Die AfD tut's nicht, keine Frage. Aber die haben halt einfach die Schnauze voll von diesem fehlenden Sinn für Gemeinschaft in diesem Land. Das kann ich verstehen.
Ja, wobei der Rassismus natürlich auch, ich sag jetzt mal, für die herrschende Klasse, ein willkommenes Instrument ist, um genau solche Tendenzen dann eben auch noch zu verstärken. Und ich kann mir schon vorstellen, ich bin ja nun auch ein Wessi, und habe das Leben in der DDR wirklich nur als Gast auf einigen Reisen kennengelernt damals. Das ist natürlich was
Da
ganz.
hast du mehr Erfahrung als ich. Ich hatte das nicht, ich war zu jung.
Ja, aber ich war dann mit der SDJ und der DKP unterwegs. Also das war jetzt, sagen wir mal, rosarot eingefärbt, das Ganze.
Ja, natürlich.
Aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass es natürlich wahrscheinlich oder möglicherweise auch teilweise aus der Not heraus, aber durchaus eben dieses Zusammengehörigkeitsgefühl tatsächlich gegeben hat. Und dann kam ja diese ominöse Wiedervereinigung, die ja letztlich faktisch nichts anderes war als ein Ausverkauf des Ostens, mit all den schmerzhaften Erfahrungen, die Menschen da machen mussten, also auch natürlich die Arbeitnehmer machen mussten. Firmen wurden verkauft bzw. eingestampft und für irgendwelche 1-Euro-Beträge dann an irgendwelche Wessis verscherbelt. Dann kam natürlich noch der prekäre Arbeitsmarkt hinzu. Überhaupt die Tatsache, dass sich die Wirtschaft im Osten nicht so gut entwickelt hat, was natürlich dann eben auch im Zeichen des Neoliberalismus dadurch noch verstärkt wurde, dass eben dieser FDP-Slogan, das ist ja so, jeder ist halt seines Glückes Schmied. Und speziell die Menschen in Ostdeutschland mussten natürlich immer wieder die Erfahrung machen, ich wäre ja gerne mein Glückes Schmied, aber es funktioniert einfach nicht irgendwie, weil die Infrastruktur fehlt. Die Unternehmen abwandern, die Renten, die Bezahlung, alles zu niedrig ist. Naja, und dann kam natürlich dann noch erschwerend oder erleichternd, je nach Perspektive hinzu, diese ganze Flüchtlingsgeschichte, die dann natürlich den Rassismus dann eben auch nochmal befeuert hat. Aber ich habe das vor kurzem auch bei Mausfeld gerade gehört, der auch sagte, also Rassismus ist im Grunde genommen eines der Wesensmerkmale des Neoliberalismus.
Ich weiß nicht, ob ich das teilen würde. Ich glaube, die globalen Liberalen sind ja eigentlich sehr weltoffen. Das siehst du ja an offene Grenzen, die ja auch die radikalen Linken gefordert haben, aber da waren die Neoliberalen auch dabei. Die fanden das toll. Wenn die
Ja, aus
Märkte offen
einer ganz anderen
sind,
Motivation heraus, ne?
natürlich, aber insofern sind sie da schon offen. Also anderen Motivationen heraus. Aber eine andere Motivation als Humanressourcen zu aktivieren, Profite zu generieren, das Geschäft am Laufen zu halten, Konsum anzufachen und Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten, eine andere Motivation haben ja diese Leute auch gar nicht. Insofern, die haben sich ja mit Haut und Haaren dieser Werte verschrieben. Und die setzen sie dann auch quasi mit antirassistischer Politik durch. In dem Sinne. Natürlich haben die keinen Sinn für irgendwelche ethnologischen Vielfältigkeiten oder sowas. Das interessiert die ja gar nicht. In erster Linie sind das natürlich Arbeitskräfte, die man reaktivieren kann oder rekrutieren kann.
Naja, also ich glaube, du sprichst jetzt tatsächlich, ich glaube, das muss man wirklich differenzieren. Du sprichst tatsächlich primär von der Wirtschaft, die natürlich Humankapital ganz klar, natürlich nicht so benennt, aber es ist klar, dass das Humankapital nichts anderes ist als Arbeitskräfte, möglichst billige Arbeitskräfte. Und da ist es dann natürlich auch egal, wo sie herkommen, das ist schon richtig. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch die politische Dimension. Und als du gerade gesprochen hast, da fiel mir Seehofer ein, der ja, glaube ich, 2016, 2017 oder so gesagt hat, dass, glaube ich, so sinngemäß die Flüchtlingsfrage die Mutter aller Probleme ist oder so sinngemäß. Und das sind natürlich Äußerungen, die wirken. Die wirken auch ganz subtil.
Ach ja, ich weiß nicht. Ich würde es auch nicht immer auf die Waagschale legen, was die sagen.
Doch, finde ich schon.
Wir bewegen uns auch weg. Das war gar nicht unser Thema. Ich will gar nicht über Seehofer reden. Und ich muss auch sagen, ich will nicht über Flüchtlinge reden. Und wenn du mir jetzt noch mit dem Klima anfängst, dann klinke ich mich aus. Ich kann es vom Klima nicht mehr hören. Ja? Aber bleiben wir doch mal bei der Ordnung. Bleiben wir doch bei der DDR. Ich gucke mir ganz gerne Dokus an. Da gibt es immer eine Doku. Die kommt im MDR, die läuft, glaube ich, freitags und die heißt irgendwie Schicksalsjahre, Berlin Schicksalsjahre. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Da geht's halt, also das ist jede Folge ein Jahr, 62, Mauerbau, immer Berlin West, Berlin Ost und so. Viele werden sagen, ah, das könnte tendenziös sein in manchen Dingen. Ja, das kann es sein, wann ist mal was nicht tendenziös. Aber es ist schon so, wenn du dann die Berichte aus dem Osten siehst, natürlich, diese ganzen alten Idioten aus dem Zentralkomitee, ja, die im Grunde die Realität gar nicht mehr erkennen. Mittlerweile, glaube ich, sind sie irgendwo so, schon in den 90er, die DDR ist schon gefallen. Aber vorher, ich stecke noch irgendwo in den 80ern, ich schaue mir das immer als Stream an im Internet. Mhm. Ist natürlich schon, jetzt ist so ein paar Jahre vor der Wende, die Alten checken es überhaupt nicht. Die leben in ihrer Parallelwelt. Gleichwohl haben sie aber über Jahrzehnte die Bevölkerung irgendwie ausgestattet mit einem Gemeinsinn. Und nicht nur, weil sich die Bevölkerung gegen diesen Kreise da separiert hat, sondern durchaus, weil man eine gewisse Vorstellung vom gesellschaftlichen Leben hatte. Ja, man wollte das Leben der Werktätigen verbessern, man hat Riesenbauprogramme gehabt, gerade in Berlin-Marzahn, wo diese Plattenbauten entstanden. Aus heutiger Perspektive lacht man drüber und findet das ganz schrecklich. Aber das war damals schon innovativ. Riesige Wohnzentren, wo Einkaufszentren dabei sind, wo Apotheken dabei sind, Ärzte dabei sind, Friseure dabei sind. Überall quasi in gewissen Abstand gibt's immer wieder diese Dienstleistungsbetriebe und so weiter. Das war schon eine Perspektive für die Zukunft, die da geboten wurde. Dass das dann auf Dauer nicht aufrechtzuerhalten war, ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube schon, dieser Zusammenhalt kam daraus, dass man wusste, man geht zur Arbeit aus einem guten Grund. Man will's verbessern und man will's den Kindern mal besser hinterlassen. Habe ich heute das Gefühl, dass irgendwas besser wird? Das habe ich sowieso gar nicht. Habe ich heute das Gefühl, dass wir irgendwas tun, damit wir als Gesellschaft profitieren davon? Null. Es geht nur um einen selbst. Wir sind eine Ego-Gesellschaft, nichts anderes. Gemeinsinn, naja, der Sinn zur Gemeinheit, der existiert wohl, ja, bei Menschen untereinander.
Ja, also diese Plattenbauten, die du ansprichst, irgendwie, also in den 70ern war das, glaube ich, vielleicht sogar schon den 80er, da ging das hier bei uns in Hamburg auch los. Also da wurde dann Stadtteile, das kennt jetzt natürlich nicht jeder, aber so Stadtteile wie Steilshoop oder Mümmelmannsberg, das waren auch so Neubau.
Mümmelmannsberg,
ja, das klingt sehr romantisch. Ja. Als meine Frau nach Hamburg gezogen ist, wollte sie da immer unbedingt hin, weil sie meinte, das muss ja ein ganz, ganz süßer, niedlicher Stadtteil sein. Das Gegenteil ist der Fall. Da ist es also ganz schnell zu einer Ghettoisierung gekommen. Und
ja,
da driften natürlich dann schon parallele Entwicklungen irgendwie auseinander, ne? Wenn in der DDR dann irgendwelche Plattenbautensiedlungen gebaut wurden, dann ist da, das würde ich jetzt einfach mal ins Blaue raten, tatsächlich vielleicht so eine Art Nachbarschafts- und Gemeinsinngefühl entstanden. Und die Dinger, die hier hochgezogen wurden, bei denen war relativ schnell klar, ja gut, da kommen die hin, die in den schöneren Stadtteilen sowieso nichts zu suchen haben. Also ja, da ging es schon los. Da ging's
wobei
schon
man sagen muss, die Plattenbauten in Marzahn waren ja tatsächlich, wenn man dann immer, also da sieht man ja auch Berichte, da zeigen sie, wie die Leute dann da eingezogen sind, damals in den 70er und Anfang der 80er. Die Leute hatten das Gefühl, sie verbessern sich und sie haben sich auch verbessert. So Altbauwohnungen in Berlin, wo nichts mehr gemacht wurde, wo die Decken 3,50 Meter hoch sind und wo du eigentlich nur für die Decke heizt und so weiter, wenn du überhaupt heizen konntest, weil eingebaute Heizung gab es auch nicht. Da hast du dich verbessert, wenn du nach Marzahn in den Plattenbau gezogen bist. Hm. Und es gibt ja bis heute Leute, die schwören auf die Plattenbausiedlung. Das ist ja auch okay, weiß ich nicht. Ich finde es nicht schön, aber ich glaube, die Wohnungen sind ganz okay. Also insofern, ich muss sagen, das war schon, die Leute hatten stetig das Gefühl, dass es irgendwo besser geht, bis zum gewissen Zeitpunkt. Dann stagnierte das. Und dann, glaube ich, wollten sie auch noch immer mehr. Und natürlich auch, man wusste, im Westen läuft es besser und so weiter. Ja, also trotz allem, ich glaube, man hatte halt Perspektiven. Die hatten ja auch einen Fünfjahresplan. Ich will keinen Fünfjahresplan für die Bundesrepublik heute. Das ist ja Quatsch. Ja? Aber hast du die Kanzlerin mal reden gehört über irgendwas, was anderes wäre als wie durchhalten, wettbewerbsfähig bleiben, Standort Deutschland sichern und so weiter? Das ist doch immer der gleiche Zinnober. Das ist doch immer der gleiche Scheiß. Hat sie schon mal gesagt, wir wollen mal eine bessere Gesellschaft hinterlassen für unsere Kinder? Ja. Habe ich noch nie gehört. Ja?
Können wir vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen? Du hast gerade was gesagt, da würde ich ganz gerne nochmal nachfragen, weil du sagtest, ja gut, bis zum gewissen Punkt hat es funktioniert und dann haben sie festgestellt, ja, im Westen läuft es besser. Was war es denn, was im Westen besser lief?
Zynisch würde ich sagen, die Bananen.
Ja, ich wollte gerade sagen, es läuft auf den Konsum hinaus.
Natürlich. Ne? Natürlich wollten sie den Konsum. Ja. Und ich bin, glaube ich, auch. Also ich weiß nicht, ich merke auch mit fortschreitendem Alter, vielleicht ist das hier auch so ein alte Männer-Podcast heute krass, aber ich merke auch, dass ich schon ein gewisser Materialist bin. Ich bin kein Idealist. Also ich glaube, die Leute wollen essen, sie wollen sich gut kleiden oder kleiden, manche wollen sich auch einfach nur kleiden, die ziehen sich nicht gut an. Die wollen einfach was machen, was erleben und ihr Geld ausgeben. Das ist auch in gewissem Sinne, hat schon eine gewisse Berechtigung. Die Frage ist, ob wir alle 2 Jahre ein neues Handy brauchen. Die Frage ist, ob wir alle 3 Jahre ein neues Auto brauchen. Aber ich verstehe, dass die Leute sagen, sie wollen was konsumieren. Und da, glaube ich, war es halt echt schwierig dann im Laufe der Jahre in der DDR.
Ja gut, ich meine, das man muss es ja auch so sehen, dass letztlich die DDR mit dafür verantwortlich war, dass es hier relativ gut lief. Weil es waren ja konkurrierende Systeme. Und dementsprechend war es natürlich auch wichtig, dass es den Menschen hier, ob es jetzt um den Konsum geht oder um, was weiß ich nicht, Wartezeiten bei Autos oder was auch immer, irgendwelche Schlangen, in die man sich stellen muss, dass es den Menschen hier spürbar und sichtbar besser geht als den Menschen in der DDR. Und nachdem das Modell dann aufgekauft wurde, bestand diese Notwendigkeit eigentlich nicht mehr.
Jein, würde ich sagen. Ich glaube, das war schon vorher. Die Notwendigkeit bestand schon, glaube ich, seit Mitte der 70er nicht mehr. Also kein Westdeutscher, nicht mal die Linken übrigens, gell? Nicht mal die Neue Linke. Kein Westdeutscher hätte gerne mit Ostdeutschland getauscht. Du wahrscheinlich auch nicht, nehme ich an. Du hast es noch eher erlebt als ich. Ich war zu jung. Als die Mauer fiel, war ich 11. Du warst, glaube ich, schon 45
damals. Ja, aber das bestärkt doch das, was ich sage.
Ja, aber ich wollte damit sagen, es hat jetzt nicht gedauert, bis quasi die Wiedervereinigung da war und dann hat man im Westen sagen können oder dann in der gesamten Bundesrepublik sagen können, jetzt müssen wir hier nichts mehr bieten, was soziale Marktwirtschaft ist oder Sozialstaat ist und so weiter, sondern das hat schon in den 80ern sich peu à peu abgebaut. Also ich meine, die Lambsdorff-Papiere, die waren ja noch zur Zeit der beiden Deutschlands.
Das ist wohl wahr, aber also da müsste man tatsächlich jetzt mal einen historischen, genaueren Blick irgendwie auf die Entwicklung werfen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass mit der Wiedervereinigung auf jeden Fall da die Hemmschwelle auf jeden Fall deutlich niedriger wurde.
Und bin ich bei dir, das bestreite ich nicht.
Was Schröder dann nachher mit der Agenda 2010 durchgesetzt hat, das wäre meiner Meinung nach nicht denkbar gewesen, wenn es die DDR noch gegeben hätte.
Moment, gefährliches Pflaster jetzt gerade. Ich möchte diese Diskussion auch nicht auf die SPD lotsen. Das wäre das Geilste.
Nein, das habe ich ja. Das habe ich ja gar nicht vor. Um Gottes
Willen. Ja, Schröder ist SPD.
Ja, Schröder hat angefangen und die CDU, die Union, die FDP, die Grünen, die haben das alle mitgemacht oder weiterverfolgt. Also das jetzt auf die SPD zu reduzieren, das wäre.
Jetzt sagt er schon wieder, lass das weg.
Sag mal, hörst du mir überhaupt zu oder was?
Ja,
ich will sage also, das jetzt.
Klima, SPD und was war das andere? Flüchtlingspolitik. Das lassen wir heute weg. Heute geht's um Gemeinsinn.
Nein. Ja, ich habe also
du mich eingeladen oder ich?
Vor 10 Minuten hast du mir schon gesagt, worüber wir heute nicht sprechen. Jetzt 10 Minuten später sage ich dir, so geht's ja nun auch wieder nicht. Und ich beende den Satz.
Es braucht Ordnung hier. Ordnung.
Ich beende den Satz jetzt trotzdem. Selbstverständlich kann man die Agenda 2010 nicht ausdrücklich explizit nicht auf die SPD reduzieren, auch wenn Schröder sie damals eingeführt hat. Denn alles, was nach Schröder kam, hat ja genau den. Es wurde ja immer schlimmer. Es wurde ja auch unter
Merkel immer schlimmer. Das ist richtig, man kann die Agenda 2010 nicht auf die SPD reduzieren. Man kann aber die SPD, also man kann es anders sagen, die SPD hat sich reduziert wegen der Agenda 2010. Aber das Thema ist was anderes.
Ja.
Das besprechen wir demnächst, wenn wir dann den Herrn Peter Hartz bei uns zu Gast haben.
Ja, wobei, wenn wir über Gemeinsinn sprechen, dann können wir durchaus auch über die aktuelle politische Landschaft sprechen.
Das ist richtig, aber ich möchte noch auf was anderes hinaus. Wir haben mal telefoniert vor kurzem, da war das Thema Gemeinsinn, das haben wir ja schon mal abgesprochen, dass wir darüber reden wollen. Ich merke das im Alltag. Also das ist, da wird man mir sagen, ach, der ist aber kleinlich und ach, das ist aber ein Spießer und so. Ja, ich gebe es zu, ich bin auch ein bisschen Spießer. Das ist auch normal. Bist du auch, du merkst es
nicht. Rechtfertige dich doch nicht immer.
Doch.
Nein, das brauchst du doch gar nicht.
Ja, du hast mir gar nichts zu sagen. Aber ich will damit nur sagen, ich merke das im Alltag. Das sind oft so Kleinigkeiten. Ich bin mir sicher, wenn in der DDR jetzt die zuhören und die das erlebt haben, die können ja gerne sagen, ich liege falsch. Aber wenn in der DDR da irgendeiner in der Straßenbahn hockte, hat einen Viererplatz in Beschlag genommen für sich alleine, Füße oben, laut Musik, ich bin mir sicher, da hätten sie aber gesagt, so geht's aber nicht. Ja, das ist bei uns hier entfaltet sich jeder, wie er möchte. Man spricht ja davon, jeder kann sein, wie er will, kann sein, was er will und so weiter. Das hat ja auch mit unserem Identitätsliberalismus zu tun. Das ist eine ganz schlimme Entwicklung, finde ich, weil man nicht mehr lernt, sich auch ein bisschen unterzuordnen. Und unterordnen, ich bitte dich, das gehört dazu. Ja, in einer Gesellschaft muss man sich unterordnen. Das ist gar nichts Böses und Verwerfliches. Ja, ich muss mich auch mal anstellen in der Reihe. Das ist ganz normal.
Ja, aber du tust ja so, als wenn es das nun gar nicht mehr gäbe oder so. Also
ja, es gibt's aber immer weniger. Ich habe ja auch noch ein bürgerliches Leben. Und ohne, dass ich jetzt hier aus dem Nähkästchen plaudern will, weil das langweilt mich sowieso, mein bürgerliches Leben. Aber damit verdiene ich ja auch einen Großteil meines Geldes. Und damit habe ich ja viel, ich sag jetzt mal, Kundenkontakt. Ja. Und da muss ich dir sagen, was sich da entwickelt in den letzten Jahren und wenn man dann Kollegen nimmt, die schon vor 20 Jahren oder 30 Jahren dabei waren, die sagen, wow, das hat sich schon verschärft, die Unverschämtheiten, die Ungeduld, die fehlende Wertschätzung für jemand, der was arbeitet. Auch ein Riesenthema. Wie geht man in einer Gesellschaft, in der der Gemeinsinn schwindet, mit der Ressource Arbeitskraft um? Sprich, wie gehe ich denn eigentlich mit der Aldi-Verkäuferin um, die kassiert? Ich finde das schrecklich, wenn jemand telefoniert, während jemand deine Ware übers Band zieht, damit du das mitnehmen kannst. Das ist eine fehlende Wertschätzung. Das hat auch was mit Gemeinsinn zu tun, auch wenn es die Leute vielleicht bestreiten wollen. Das hat was mit Gemeinsinn zu tun.
Das sehe ich auch so, auf jeden Fall.
Ja? Ja. Wenn ich meine Mitmenschen behandle wie Scheiße, dann fehlt ganz klar der Kitt der Gesellschaft. Und wenn ich telefoniere und sage, ach Gott, ich telefoniere ja nur, ist ja nichts Schlimmes. Doch, verdammt nochmal, das ist was Schlimmes. Die Frau, die macht jetzt hier ihre Arbeit und die muss zuhören, wie du am Telefon dein Privatleben ausbreitest. Und du ignorierst sie, du sprichst mit ihr nicht, du sagst nicht Hallo, du sagst nicht Tschüss und du schmeißt ihr einfach nur das Geld hin oder die Karte. Mhm. Ja? Das gehört sich nicht. Die Frau bietet etwas, nämlich ihre Arbeitskraft und die bietet sie für dich. Also jetzt sage ich mal ganz kleinkariert, ich lege da immer großen Wert drauf, dass ich sehr freundlich bin zu solchen Leuten. Ja? Je tiefer, und das ist auch was, je tiefer einer in der Gesellschaft steht, desto freundlicher bin ich zu ihm. Wenn einer in der Hackordnung über mir steht, soziale Ordnung oder wie man es nennen, oder wenn er reicher ist, nennen wir es doch mal so, desto despektierlicher bin ich.
Also, was ich zumindest sagen kann, ich finde das Beispiel mit der Kassiererin oder auch dem Kassierer gibt es ja auch.
Oh, Genderpolitik. Noch was? Wir sprechen nee, nicht über Genderpolitik.
Jetzt hör mal auf mit dem Scheiß. Ich habe jetzt tatsächlich gerade vor meinem inneren Auge sozusagen genau die Kassierer gesehen, denen ich regelmäßig begegne, wenn ich einkaufen fahre.
Welcher Laden, um Schleichwerbung zu machen?
Meistens Famila hier um die Ecke.
Das kenne ich nicht.
Und keine Ahnung, ist wohl ein Hamburger Phänomen oder so. Jedenfalls, ja, so ähnlich wie Rewe oder was weiß ich. Und da ist es so, ich fahre da halt im Schnitt zweimal die Woche hin. Also ich bin da Stammkunde. Es ist zwar ein relativ großer Laden, aber ich kenne mittlerweile da eigentlich fast alle. Vom Regaleinräumer bis zur Zigarettenverkäuferin irgendwie. Und ich fühle mich da, ohne Scheiß jetzt, das mag jetzt so extrem politisch korrekt klingen, aber ist mir egal, es ist tatsächlich so. Ich fühle mich da, wenn ich da einkaufen gehe, fühle ich mich pudelwohl. Ich finde das so angenehm und so nett, wenn man dann, man spricht ja dann sowieso nur über Banalitäten, wenn man denn überhaupt mal spricht irgendwie. Was weiß ich nicht, im Moment ist da eine Baustelle, weil da umgebaut wird oder so. Und dann macht man halt ein paar Scherze darüber, wie scheiße laut das ist. Beziehungsweise ich frage dann, mein Gott, wie hältst du das hier eigentlich aus, wenn du hier 8 Stunden sitzt? Und allein diese Frage, also mit der Frage hast du sofort einen Menschen um den kleinen Finger gewickelt. Und zwar nicht, um ihn zu manipulieren, sondern weil der sich einfach freut über die Rückfrage und über dieses Verständnis dafür, hey, ich kann mir vorstellen, dass deine Situation gerade jetzt hier, wo dieser ganze Baulärm schon seit über einem halben Jahr irgendwie stattfindet, dass dein Nervenkostüm wahrscheinlich echt dünn geworden ist, ne? Und du kannst dir nicht vorstellen, was das für Resonanzen gibt. Das ist so unglaublich. Und weil du gerade sagtest, ja, von wegen Sachen aufs Band, nebenbei telefonieren und letztlich den Menschen, mit denen man da zu tun hat, überhaupt keine Beachtung schenken. Ich finde das grauenvoll. Wirklich grauenvoll.
Ja, das ist es. Neulich habe nicht ich erlebt, das hat meine Frau erlebt. Sie stand beim Aldi an der Kasse und vor ihr war eine Frau, die hat Champignons dabei gehabt. Die waren schon so ein bisschen eingedetscht, die Champignons, so dunkel. Und dann hat sie zur Kassiererin gesagt, das war Montag, hat sie zur Kassiererin gesagt, die hat sie am Samstag gekauft oder am Freitag gekauft, weiß ich nicht mehr. Die hat sie aber nicht gebraucht am Wochenende. Die würde sie jetzt gern zurückgeben.
Ja, sehr schön.
Ja, also ich will auch nur sagen, was man da auch erlebt, wie ticken denn diese Leute teilweise? Das ist ja der Hammer. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich werde in Zukunft nur noch auf Verdacht kaufen und am Montag gehe ich zurück und sage, habe ich alles gar nicht gebraucht. Ja? Das ist schon der Hammer. Das ist, hat auch was von, wie glauben eigentlich Menschen heute, die in ihrer Ellenbogenwelt leben, wie das alles funktioniert. Ja, ist das nun, also ich würde mich schämen, ich glaube du auch, du würdest dich bestimmt schämen, dann in die Kasse zu gehen und sagen, ich habe das nicht gebraucht am Wochenende.
Ja, ja? Ja.
Ich würde sagen, was denken die eigentlich von mir? Bin ich blöd oder glauben die, ich bin gerade irgendwo ausgebüxt oder wie?
Aber das ist, glaube ich, jetzt nicht nur irgendwie so ein zwischenmenschliches Problem oder so ein Hierarchie- oder herablassendes Problem, sondern das ist tatsächlich auch ein Problem der Wertschätzung gegenüber den Dingen, mit denen man zu tun hat.
Natürlich.
Und natürlich. Das interessiert uns ja im Prinzip gar nicht mehr. Du hast ja vorhin das Handy angesprochen, das irgendwie einmal im Jahr oder wann Apple alle zwei Jahre wird, kommt ein neues Modell raus für 27.000.
Du musst ja auch fast, die gehen ja kaputt, die Dinger, die sind ja so programmiert.
Ja gut, das kommt auch hinzu. Ich hab so ein teures Teil nicht irgendwie. Also mein 100-Euro-Handy irgendwie, das habe ich jetzt, glaube ich, auch schon seit 2 Jahren. Das funktioniert einwandfrei, ist alles super.
Oh, 2 Jahre ist aber, du weißt, das ist genau die Zeit. Also ich denke demnächst, du wirst mir wahrscheinlich berichten davon, demnächst wirst du ein neues brauchen.
Möglicherweise, aber vielleicht in der Preisklasse auch nicht. Ich weiß es nicht. Also, jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte.
Du meinst, die Obsoleszenz, die kostet richtig Geld. Ja, da muss man schon mal 600 Euro hinblättern, damit man auch so ein Handy hat, wo sie die Obsoleszenz mit einbauen.
Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, natürlich, klar. Also das lohnt sich ja bei hochpreisigen Geschichten, lohnt sich das ja viel eher als bei niedrigpreisigen Geschichten.
Ja, das stimmt wohl. Aber ich glaube, das ist, also ich habe noch nie ein Handy länger als 3 Jahre gehabt. Die Dinger halten einfach nicht länger.
Ja, das kann sein, ja. Aber gut, okay, das ist natürlich auch wieder ein Zeichen dafür, aus den neuen Handys kannst du den Akku nicht mehr rausnehmen und kannst ihn nicht mehr austauschen, genau. Was früher alles möglich war. Sie gehen sowieso kaputt. Das ist klar, dass natürlich da überhaupt keine Wertschätzung auch gegenüber den Konsumgütern, die wir ja eigentlich lieben und ehren sollen, auch da letztlich kein wirklich inniges Gefühl.
Ja, aber du siehst, wir werden ja auch zur fehlenden Wertschätzung gegenüber Ressourcen erzogen. Das ist ja nicht nur einfach, weil wir einfach alle Arschlöcher sind. Klar, wir sind auch alle Arschlöcher. Da bin ich überzeugt davon. Ich bin nicht der Überzeugung, dass Menschen per se gut sind. Menschen sind per se Arschlöcher. Sorry, ist so. Aber ich möchte sagen, da erzieht man uns auch dazu. Ja, wir müssen Handys neu kaufen, weil sie kaputt gehen und alles muss irgendwie immer gleich kaputt sein und es darf nie zu lange halten. Das wird mit uns gemacht. Und welche Möglichkeiten hast du? Willst du da mit deinem kaputten Handy weiterlaufen? Ja, das tust du natürlich nicht. Also kaufst du dir ein neues. Und schon bist du in der Spirale drin.
Ja, verschuldest dich womöglich noch. Also,
ja. Ja, glaube ich. Da kann man gar nicht sagen, das ist so.
Nee, das war auch nicht als Joke gedacht. Also ich meine, ja. Keine Ahnung.
Und dann bist du so verschuldet, dass du am Montag zum Aldi musst und die Champignons umtauschen. Da wird ein Schuh draus. So läuft's.
Ja, wobei du die natürlich auch hättest essen können. Aber gut.
Ja, aber dann gut, das stimmt. Aber dann kriegst du 1,69 wieder raus. kannst du dein Handy leisten.
Ja. Ja, wir driften ein bisschen ab.
Glaubst du? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man abdriftet. Ich glaube, das hängt alles mit allem zusammen. Und es fällt mir zunehmend schwerer. Ich will keinen Jammer-Podcast machen, aber es ist so. Es fällt mir zunehmend schwerer. Ich verstehe die Menschen um mich. Ich fremdel mit der Zeit. So hat das letztens der Pelzig gesagt, als wir bei dem waren hier in Frankfurt. Hm. Er fremdelt mit der Zeit. Ich merke das genauso. Ich verstehe das alles einfach gar nicht mehr, wie die Leute sich entwickeln, wie die Leute, welche Wahrnehmung die Leute haben. Puh, schwierig. Wobei ich sagen muss, in Hamburg ich habe dich ja besucht im Sommer, in Hamburg sind die Leute freundlicher als bei uns.
Ja, hattest du erzählt. Also ich kenne Frankfurt am Main jetzt nicht wirklich gut. Also ich war ein paar Mal da, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mir großartig ein Bild von der Stadt machen konnte. Aber stimmt, das war auffällig. Ihr hattet beide irgendwie den Eindruck, dass die Hamburger netter sind als ihr.
Ja, aber wie? Die Leute sind nett. Also ich muss ja sagen, als Süddeutscher, das habe ich schon mal irgendwo gesagt, als Süddeutscher klingen ja Hamburger per se erstmal ein bisschen schnoddrig. Das hat aber was mit dem Dialekt zu tun. Aber die sind total nett, total freundlich. Wir haben ja dann beim Bäcker gefrühstückt und so. Die waren super nett da drin. Ja? Also wirklich, das kenne ich bei uns überhaupt nicht. Ja? Die eine Hälfte bei uns sind Arschlöcher, die andere Hälfte sind bei uns Deppen. Ja? Und ja, dann gibt es noch so 1%, mit denen kannst du vielleicht was anfangen. Es ist wirklich so. Es hat halt viel damit zu tun. Es gibt auch viele Bankster hier und so. Das darf man nicht unterschätzen. Das hat schon Einfluss auf die Stadt. Ja?
Also, wie gesagt, mir fehlt der Vergleich. Ich kann nur sagen, ich wohne ja jetzt nicht mehr direkt in Hamburg, sondern in Geesthacht. Das ist aber ja nicht weit weg. 25.000 Einwohner Stadt. Und die Begegnungen, die ich hier im Real Life habe, die sind fast durch die Bank, sind die wirklich angenehm. Was jetzt irgendwo auch so ein kleines bisschen so ein Widerspruch zu unserem Thema ist. Auf der anderen Seite ist es ja gut zu wissen oder das Gefühl zu haben, dass jetzt Gemeinsinn beziehungsweise auch Sympathie, Wertschätzung, diese Dinge, dass sie auch nicht vollends verloren gegangen sind. Also das merke ich hier tatsächlich immer wieder irgendwie, gerade in dieser kleinen Stadt hier, dass da das Zwischenmenschliche auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen irgendwie ja wirklich, wirklich angenehm ist, wirklich schön ist. Mhm, so.
Ja. Also ich möchte kein falsches Bild vermitteln. Ich überspitze natürlich, das weißt du auch, dass ich nicht immer ganz ernst zu nehmen bin. Natürlich gibt es auch hier Leute, die angenehm sind. Aber es ist schon wenig und es ist halt hier eine hektische Stadt. Es ist eng, das darf man nie unterschätzen. Frankfurt ist eine sehr enge Stadt, auch vom Areal her. Das ist halt in München oder so, wo sich die Stadtteile weit ins Land hinausziehen, ganz anders als hier. Mhm. Deswegen gibt es ja auch so viele Hochhäuser. Und weil man einfach nach oben bauen muss. Diese Enge, die macht also schon was mit Menschen. Das darf man nicht unterschätzen. Und ich habe echt den Eindruck, in Frankfurt könntest du keinen, also wirst du hier keinen gemeinsam formulieren können. Das gibt's einfach nicht. Die Stadt selber, die gibt sich schön den Anstrich als linksliberale Stadt. Haben ja hier diesen SPD-Bürgermeister, diesen Feldmann, der jetzt auch so, was, das liest man so überregional, liest man es gar nicht, der jetzt auch so ein bisschen Skandal an der Backe hat, weil seine Frau wohl bei der AWO arbeitet und dort über Tarif bezahlt wird und keiner kann es erklären, warum. Ich kann es vielleicht schon erklären, aber
mich fragt keiner. Ich glaube, ich habe vor ein paar Wochen so irgendwas gelesen.
Ja, das war so ein bisschen in der FAZ und so. Das ist aber eher dann natürlich der Regionalteil der FAZ. Hm. Die Frankfurter Rundschau schweigt sich da ein bisschen tot. Das ist natürlich, der Feldmann ist so ein bisschen FR-Held. Ich finde ihn sehr gewöhnungsbedürftig, ich habe manchmal den Eindruck, der ist also gar nicht richtig zurechnungsfähig. der lächelt bloß immer vor sich hin und wird einfach für irgendwelche Sachen aufs Plakat gedruckt, wenn es wieder irgendwie Werbung gibt zur Stadt Frankfurt. Aber ich glaube, so hat er gar nichts. Also es ist bloß eine Figur, die sie da hinschieben. Mhm. Bin mir gar nicht sicher. Also geben tut es ihn. Ich habe ihn schon mal gesehen in echt. Den gibt es schon in echt. Aber so ist nicht viel dahinter. Und gewöhnungsbedürftig. Da haben sie dann ganz groß plakatiert. Jetzt fahren die U-Bahnen auch nachts. Und weißt du, wer hinter dem Steuerpult sitzt auf diesem Plakat?
Der Bürgermeister.
Der Bürgermeister. Verdammt nochmal, sowas ärgert mich. Das ist fehlende Wertschätzung. Wer fährt mich denn nachts durch die Gegend? Er bestimmt nicht. Er schläft schön in seiner Villa. Sowas ärgert mich. Das hat auch was mit Respektlosigkeit zu
tun. Ja, da können wir aber tatsächlich jetzt vielleicht den Bogen schlagen rüber zur aktuellen Politik auch zum aktuellen politischen Personal. Denn wenn wir uns mal die Protagonisten so angucken, mit denen wir es hier zu tun haben, Angela Merkel, Kramp-Karrenbauer, Christian Lindner, Andreas Scheuer, Heiko Maas.
Lindner lebt noch?
Lindner ist, glaube ich, ich glaube, der wird immer zu Talkshows, wird er hin und wieder mal wiederbelebt irgendwie. Und ansonsten,
der ist ein Schauspieler.
Ansonsten ist er auf Twitter, ist er, glaube ich, relativ aktiv. Und er war jetzt ja ganz baff. Er war ja ganz baff über die Wahl jetzt des neuen SPD-Parteivorsitzes. Das kann er ja gar nicht fassen irgendwie. Und also diese Diskussion, die jetzt seit jetzt spätestens natürlich seit dem letzten Wochenende, aber letztlich ja schon in den letzten Wochen und Monaten geführt wurde, um diesen SPD-Parteivorsitz. Und dann jetzt eben um die aktuelle Frage, die Medien ja unglaublich bewegt. Übersteht das Ganze jetzt die Große Koalition oder übersteht es sie nicht? Das finde ich schon wirklich bezeichnend. Genauso wie ich bezeichnend finde, dass eine Annegret Kramp-Karrenbauer tatsächlich, also hat die aber wieder den Vogel abgeschossen, im Prinzip ist die nicht mehr lange zu halten, tatsächlich den Verbleib der SPD in der GroKo zur Voraussetzung gemacht hat, dass das mit dieser Grundrente, die ja sowieso schon Rohrkrepierer ist, überhaupt in die Realität umgesetzt werden kann. Also daran merkt man meiner Meinung nach, dass also die herrschende Politik Lichtjahre entfernt ist von den Bedürfnissen der Bevölkerung.
Das stimmt wohl. Ich frage mich übrigens bei der AKK, ich kürze ab, weil es geht schneller, ich frage mich bei dieser Frau, wie die überhaupt eine Politkarriere, das, was wir jetzt Karriere nennen, so viel ist ja da noch nicht, wie die das schaffen konnte. Ich meine, die hat sich ja durch irgendwelche Gremien durchgewurschtelt. Irgendjemand muss ja mal gesagt haben, boah, die hat's drauf, die Alte. Das ist doch echt der Hammer. Also die Frau ist ja wirklich jenseits von allem, was man, wenn man noch halbwegs bei Trost ist, akzeptieren kann. Also ich muss ehrlich sagen, bei der fehlen mir wirklich die Worte mittlerweile. Und ich dachte schon, Merkel sei schlimm. Wir werden uns Merkel noch zurückwünschen. Das darfst du mitlaufen.
Ach nee, das gehört jetzt zu den Dingen, über die ich nicht sprechen will. Dieses, wir werden uns Merkel noch zurückwünschen. Das ist für mich so eine vorzeitige Verklärung einer Frau, die schlimmer als Schröder und Fischer zusammen ist und über die jetzt schon im Grunde genommen darüber sinniert wird, dass wir sie uns irgendwann mal zurückwünschen. Also ich werde die mir keine Sekunde zurückwünschen.
Ich will damit nur sagen, ich lehne ja die Merkel ab. Das kann man ja nicht leugnen. Ich meine, die Hälfte meiner Texte besteht ja nur daraus. Aber trotz allem glaube ich, dass das, was noch kommt, schlimmer sein wird. Die Alternative ist der andere, der Fritze, der Merz. Puh, das ist ja noch schlimmer, glaube ich. Ja. Also ich glaube, Merz ist inhaltlich schlimmer und die Karrenbauer, die ist, glaube ich, was ihre Statements und so weiter betrifft, noch schlimmer. Das ist übrigens, glaube ich, eine, die die Champignons umtauscht beim Alten.
Ja, also ich glaube, bei AKK ist es tatsächlich so gewesen, man weiß es ja nicht wieder, welche Prozesse im Hintergrund abgelaufen sind. Man weiß ja irgendwie nur, dass Merkel sie wohl favorisiert hat als Nachfolgerin. Keine Ahnung warum. Und ich glaube, dass sie insgesamt von Merkel und auch dem Rest der Partei gnadenlos überschätzt worden ist. Also das ist schon so. Und dass sie auch komplett überfordert ist mit der Situation. Ich meine, die haut ja ein Ding nach dem anderen raus. Also das jetzt mit der Grundrente, also das ging jetzt die letzten 2-3 Tage irgendwie auf Facebook und Twitter. Und das ist natürlich, und die Nutzer sind ja nicht bescheuert. Also die haben es ja genau als das bezeichnet, was es ist, eine Erpressung auf den Schultern der Leute, die tatsächlich diese Rente bräuchten. mal ganz abgesehen davon, dass die Grundrente für mich sowieso ein Witz ist, also 80% über dem Existenzminimum, also muss man nicht weiter diskutieren. Aber dann tatsächlich dieses lächerliche Päckchen dann noch als Druckmittel und als Erpressungsinstrument einzusetzen, also da fehlen mir wirklich komplett die Worte. So.
Ich finde es übrigens interessant, ist auch mein heutiger Text bei Neuen Deutschland, dass dann plötzlich hieß, die zwei neuen Vorsitzenden der SPD wollen ja den Koalitionsvertrag auflösen. Das war ja da noch Thema. Das ist ja mittlerweile vielleicht erstmal.
Sag mal kurz, wie dein Text heißt für diejenigen, die es vielleicht.
Niemand hat die Absicht, einen Vertrag zu brechen.
Genau, nur für die es nachlesen wollen. Also. Genau. Vielleicht, ich kann ihn auch verlinken.
Das kannst du tun. Koalitionsvertrag ist kein Vertrag. Also auch die AKK hat sich hingestellt und gesagt, wir sind vertragstreu. Ja. Das ist gar kein Vertrag. Ein Koalitionsvertrag gilt nicht als Vertrag. Früher hat man auch gesagt Koalitionsvereinbarung. Und das ist eine Absichtserklärung, nicht mehr. Die kann man jederzeit, ja, eine Absicht. Wie gesagt, ich kann heute die Absicht haben, keinen Alkohol zu trinken, während ich mit dir podcaste. Ja. Die Absicht habe ich aber, das war nur meine Absicht. Mittlerweile ist das Glas leer. Ja? Ja. Also ich habe es ja versucht, aber es ging halt nicht. Ja? Mehr ist es nicht. Es ist kein Vertrag nach gängigen Rechtsvorstellungen.
Ja gut, aber
ich finde, eine Partei wie die CDU, die aus 25% Juristen besteht, könnte das schon mal wissen. Und wenn sie es trotzdem so hinstellt in der Öffentlichkeit und da mit Kalkül natürlich, um die SPD-Vorsitzenden quasi vorzuführen, dann muss ich sagen, dann sind sie ganz schön intrigante Schweine.
Ja, natürlich sind sie das. Also ich meine, und natürlich wissen sie das, dass der Koalitionsvertrag kein Vertrag ist. Das ist überhaupt keine Frage. Aber er wird ja jetzt von Politik und auch von den Medien wird er ja auch als etwas dargestellt, dass wenn man ihn verlässt, dass das gewissermaßen eine illegale Handlung ist. Also da wird ja das Bild gezeichnet, dass also die Auflösung dieser Koalitionsvereinbarung, dass das der Worst Case für Deutschland ist. Und
die Kommunisten, die halten sich an nichts.
Ja, und also tut mir leid, also das ist natürlich. Aber da sind wir auch wieder, da sind wir letztlich wieder zurück beim Gemeinsinn. Das hat auch mit Gemeinsinn nichts zu tun, weil normalerweise sollte natürlich auch eine Koalition zumindest in begrenztem Maße einen gewissen Gemeinsinn entwickeln. Und spätestens seit der Wahl von Esken und Walter Borjans ist das endgültig vorbei. Also ich gebe der Koalition auch nicht mehr lange. Und auf der anderen Seite muss ich auch dazu sagen, wenn jetzt tatsächlich im Dezember die SPD unter dem neuen Vorsitz.
Wir haben schon Dezember.
Im Laufe des Dezembers. Und die werden ja jetzt erst bestätigt am Wochenende, glaube ich. Heute ist ja Mittwoch.
Auch ein komisches Verfahren, oder? Mal abgesehen davon.
Ja gut, aber egal, das ist jetzt. Sollten die tatsächlich zum Schluss kommen, dass sie im Koalitionsvertrag bleiben, dann ist das der endgültige Todesstoß. Also das können Esken und Walter Beuer, das können sie nicht machen. Das können sie meiner Meinung nach nicht machen.
Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, ich würde tatsächlich auch rein aus strategischen Gründen erstmal noch so dazuhalten zur GroKo, um zu gucken, was möglich ist mit der CDU. Aber dann muss man natürlich auch die Eier haben, um zu sagen, nach einem Monat, wenn man sagt, man erpresst jetzt, ich sag's jetzt mal so, ja, man erpresst jetzt die CDU und sagt, wir wollen das und dies und was weiß ich, Tempolimit und einen höheren Mindestlohn und vielleicht die Grundrente nochmal verbessern. Und wenn sie es aber dann nicht mitziehen, die Union, dann muss man natürlich im Januar oder Februar auch austreten.
Ja, und das wird sie nicht. Die CDU wird da komplett unbeweglich bleiben.
Die Hoffnung lasse ich jetzt nochmal, das weiß ich nicht. Also Walter Esken Borjans ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Ja? Ich muss sagen, mit den Namen komme ich nicht zurecht, das ist ganz schwierig. Merkst du was? AKK und Walter Borjans und so weiter. Es wird immer komplizierter. Das machen die absichtlich. Ja, genau. Das machen die absichtlich, damit man nachher nicht mehr weiß, Gramp Borjans oder Walter Karrenbauer und so weiter. Heißt die Karrenbauer? Ich weiß gar nicht mehr. Siehst du, ich komme nicht mehr mit. Ich fremdel mit der Zeit. Ich kann nicht mehr. Ich verstehe nichts mehr und gar nicht. Nicht mehr die Namen habe ich mir im Kopf.
Sie ist die Karrenbauer, die Knarren baut. Also Kram Karrenbauer ist schon richtig.
Gab es nicht mehr eine Schauspielerin, die so hieß?
Wie? Kram Karrenbauer?
Karrenbauer. Ja.
Nein.
Nein?
Nein. Also weiß ich nicht. Nee.
Okay.
Aber gut, also über komplizierte Namen, das müssen wir. Früher gab es doch auch hier die Leuthäuser Schnarrenberger, also das war ja nun auch schon ein ganz großes Kino. Ne?
Ja, aber wer spricht denn von der heute noch?
Ja gut, aber auch früher gab es schon diese von dir erwähnte bewusst herbeigeführte Manipulation mit Doppelnamen, die so wahnsinnig kompliziert sind.
Meinst
Ja,
du
ich
denn?
glaube schon. Ich glaube da.
Den einzigen Doppelnamen, den ich noch im Kopf habe, ist Franz Josef. Ja.
Ja.
Das war nur so halbwegs. Aber ja, ich glaube, das ist auch
Aber
gemacht. Also.
jetzt sind wir. Ach Quatsch, das ist doch nicht gemacht.
Ach, Verschwörung.
Roberto, wie
Verschwörung.
viel hast du getrunken?
Nicht so viel, aber an Verschwörung glaube ich. Muss ich einfach. Wir haben auch viele Verschwörungstheoretiker bei unseren Lesern und Hörern. Und da muss ich einfach auch dieses Feld mal ein bisschen
Wir
bedienen.
wollten auch mal einen Podcast über Verschwörungstheorien machen, ne?
Richtig, aber ich glaube nicht daran. An den Podcast oder an die Verschwörungstheorie. Ich weiß noch nicht so genau. Aber ich weiß nicht. Du bist ja so ein Verschwörungshainige, gell?
Was ist denn das schon wieder für eine abwertende Titulierung hier? Verschwörungsheini.
Ja, wie sage
Ich
ich's? Wie
bin
sage ich's dann?
der Meinung, dass, beziehungsweise das heißt, ich bin der Meinung, das ist ja belegt, es hat im Laufe der Menschheit Verschwörungen gegeben, die
Ja,
sind
das glaube ich auch.
bewiesen und aufgeklärt worden. Und es gibt Verschwörungstheorien, die völlig aus der Luft gegriffen und an den Haaren herbeigezogen sind. Und es gibt andere Verschwörungstheorien, da ist es noch zu beweisen. Und das ist tatsächlich meine Überzeugung, ja.
Ja.
Also es gibt die Bewiesenen, es gibt die Unbewiesenen und es gibt
Da
die,
braucht man
die
aber einen
ich, und
Fachmann,
es
gell?
gibt die, die ich persönlich für Schwachsinn halte.
Da braucht man einen Fachmann.
Ja, vielleicht.
Ja.
Vielleicht. Ja. Aber gut, Verschwörung ist jetzt sowieso nicht das Thema. Vielleicht mach du das mal. Ich kann das, glaube ich, heute nicht so gut. Versuch mal, den Bogen wieder zurückzukriegen zu unserem Ausgangsthema. Wir haben ja jetzt über Tagespolitik gesprochen. Das wollten wir ja eigentlich gar nicht.
Nein, wir wollten über gemeinsam reden. Aber du hast dich nicht an unsere Abmachung gehalten, den gemeinsam als Thema weiterhin quasi
Du
aufrechtzuerhalten,
meinst an
was
deine
für
Abmachung?
mich wieder bedeutet, dass es in gewissem Sinne auch eine Ordnungskrise gibt. Das sieht man an dir. Du kannst Ordnung einfach nicht einhalten. Wenn man dir was vorsetzt, kannst du damit nicht umgehen. Du hast auch ein Problem mit Autoritäten, also mit mir.
Ja, das ist richtig.
Und ja.
Ja,
Das ist auch
korrekt.
der Grund, warum du selbstständig bist, weil du ein Problem mit Autoritäten hast.
Ja, ich bin ja nun nicht mein ganzes Leben selbstständig, aber ich hatte immer schon mein ganzes Leben Probleme mit Autoritäten, das stimmt. Ja,
Das stimmt,
ja.
ja.
Von daher ist die Selbstständigkeit für mich eigentlich nur folgerichtig. Das ist klar, ja.
Das stimmt,
Ja.
das stimmt. Akzeptierst du dich als Autorität?
Meistens nicht, nee. Nein,
Meistens nicht.
nein.
Naja, das spricht ja eher für dich.
Nein.
Ja, aber
Wir
nein, also ich glaube tatsächlich,
über Verbot,
also
ja,
ich
Verbot.
glaube nochmal, um den Ordnungsbogen zu bekommen. Gemeinsinn ist ohne einen Ordnungsgedanken gar nicht vorstellbar. Es ist aber tatsächlich innerhalb der Linken, Linkspartei, linke Spektrum, ein Riesenproblem, Ordnungsthemen durchzusetzen. Weil man das für spießig hält. Ordnungsthemen sind konservativ. Ordnung, das wollen die Konservativen herstellen. Und das halte ich für einen Riesen, ja, wie soll ich sagen, Manko eigentlich. Wenn damit kann man tatsächlich punkten. Ich glaube, die Leute gieren auch ein bisschen nach Ordnung. Die wollen so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Struktur bekommen. Denn das fehlt uns heute schon.
Also, das trifft sich ganz gut, weil Ordnung, da ist natürlich auch das Verbot nicht so wahnsinnig weit weg.
Richtig, das hat auch mit Gemeinsinn zu tun.
Ja.
Habe ich das neulich nicht auch geschrieben? Ich schreibe so viel, ich vergesse das immer. Aber ich glaube, das hat schon, also Verbot und Gemeinsinn und Ordnung, das ist so eine Trias, die muss man miteinander
Wir
denken.
hatten beide Texte irgendwie zu Verboten geschrieben. Bei mir ist es schon ein bisschen länger her und bei dir war es jetzt vor kurzem erst. Da gucke ich noch mal, ob ich die vielleicht auch noch mal raussuche und dann unterm
Ja.
Podcast verlinke.
Ja, ja,
Aber
ja.
tatsächlich, das ist ja Ordnung beziehungsweise Verbote. Das sind ja so, also im Prinzip schon die Attribute an sich, Ordnung und Verbot, sind ja, wenn du damit um die Ecke kommst, sind die sofort negativ besetzt.
Ja, und als Linker darfst du das gar nicht, weil da musst du ja immer davon ausgehen, dass der Mensch an sich vernünftig genug ist, aus freien Stücken aufgrund einer Vernunftentscheidung gewisse Dinge zu unterlassen. Er wird aus einer Vernunftentscheidung heraus keinen SUV kaufen. Das ist natürlich Quatsch. Natürlich werden die Leute SUV kaufen, wenn es, sagen wir mal, finanziell attraktiv ist, wenn man es sich leisten kann und so weiter. Und wenn man es eben darf. Und das, denke ich, also das ist jetzt ein überzogenes Beispiel. Es geht nicht nur um SUV und so weiter. Letztes Jahr war Böllerverbot übrigens ein Thema, gell?
Das ist jedes Jahr Thema. Das wird auch
Ja,
dieses
ich
Jahr
habe aber
wieder
gestern
Thema.
gelesen, dieses Jahr gibt es einige Städte, die das auch durchgesetzt haben. Unter anderem meine Heimatstadt Ingolstadt. Da darf man nicht mehr böllern.
Ich meine, dass, das weiß ich jetzt, das habe ich aber nicht überprüft, ich meine, dass sogar, weiß gar nicht, ob das Edeka war oder irgendeine andere Kette, die gesagt haben, dass sie also dieses Jahr grundsätzlich keine Feuerwerkskörper verkaufen.
Okay. Das, ja, ich will jetzt nicht sagen, das ist toll, weil ich weiß nicht, die wird sich vielleicht auch nicht lohnen. Lohnt sich das Verkauf von Böller? Och. Verdient man da noch was dran? Das kostet ja alles fast nichts mehr.
Weiß ich nicht. Doch, ich glaube schon. Also die werden schon ihre Marge haben. Das denke ich schon.
Ja, meinst du?
Ja, ja. Okay. Aber Verbote ist trotzdem ein gutes Stichwort. Böllerverbot zum Beispiel, das wäre tatsächlich eine Geschichte, das wird sich auch keiner trauen, das zu fordern.
Naja, aber es gibt, wie gesagt, in manchen Städten haben sie es wohl exekutiert. Zumindest jetzt für dieses Jahr.
Gut, okay, das mag sein. Aber wenn wir jetzt mal von der Bundespolitik ausgehen.
Nein,
wirst du keine Partei finden, die ein Böllerverbot für Silvester fordern würde, weil dann also bürgerkriegsähnliche Zustände ist natürlich übertrieben, aber das wäre ja unglaublich. Also ja, das wobei, würde Wählerstimmen kosten. Guck dir die Debatte um das Tempolimit von 130 an. Ja, also das ist ja wirklich, als wenn die Welt untergeht, wenn die Leute, sofern sie nicht sowieso im Stau stehen, nicht mindestens 180 fahren dürfen oder so.
Weißt du, ich bin ja auch liberal in dem Sinne. Ich finde ja auch, wenn es ein Tempolimit gibt, dann soll doch ruhig einer mal mit 200 fahren. Dann sollen sie ihn verdammt nochmal aber auch rausziehen. Und dann soll er von mir aus auch 2000 Euro Strafe bezahlen und einen Führerschein entzogen bekommen.
Ja, das ist, kann er ja machen. Das ist ja Sinn der Verbote dann, ne?
Ja, eben, natürlich. Ja. Wenn einer sagt, du, da halte ich mich nicht dran. Ja, bitte, dann mach's doch. Hm. Dann bist du endlich weg von der Straße, du Arschloch. Ja. Aber das ist wieder was anderes. Ich meine, Böllerverbot. Ich möchte den Bogen nochmal zur DDR spannen, nach der ich ja so ein bisschen Sehnsucht habe, ohne jetzt verklären zu wollen und ohne jetzt...
Und ohne in dem System gelebt zu haben, das sollten wir
ja, vielleicht auch nicht System. Gab's da ein Böllerverbot? Das ist ein Anruf an die Ostdeutschen hier. Dürftet ihr? Oder gab's das nicht? Das, falls es nicht gab, sehne ich mich noch ein bisschen mehr zurück.
Du meinst, falls es das Verbot gab?
Ja.
Ja. Ja,
richtig.
Ja, ja. Du siehst, ich höre dir zu.
Das stimmt. Wenigstens einer.
Ja, das ist eine interessante Frage. Das weiß ich auch nicht. Aber das ist dann wahrscheinlich auch die Frage, konnte man sich das leisten und wie lange, also musste man sich schon im Juni anstellen oder so. Jetzt kriege ich wahrscheinlich auf die Fresse, ne?
Naja, wobei, es gibt ja diese ganzen Böller aus Polen. Vielleicht hatte man dann relativ guten Bezug dazu.
Ja, weißt aber
du, Bruderstaaten und so.
Ja, aber das waren dann auch so ein bisschen diese Handabböller, glaube ich, ne? Ich mochte die immer nicht so gerne als Jugendlicher. Da habe ich ja auch geböllert.
Das kann sein. Wenn uns natürlich jetzt einarmige Deutsche schreiben, dann wissen wir, dass man böllern durfte. Naja. Man soll keine Scherze machen über
sich. Nein, genau.
Auch das hat mit Gemeinsinn zu tun. Nein, das hat's nicht. Finde ich auch wieder schlimm. Man darf nicht jeden Scheiß so auf die Goldwaage legen. Das gehört auch dazu. Man darf Witze machen. Auch wenn man ein gemeinsinniger Mensch ist.
Ja, sicher.
Natürlich. Ja, du, das sehen nicht alle so. Du weißt, in was für Zeiten wir leben.
Sag mal, du hast doch irgendwie so ein komisches Posting rausgehauen. Was war das? Das Saarland, das Sachsen des Westens sei oder so, ne?
Ja, ich meine, so Leute wie Maas und AKK und Altmaier, die sind ja alle aus dem Saarland.
Ja.
Honecker war übrigens auch aus dem Saarland. Oh. Ich meine, man tut ja immer so, als seien die Sachsen so ein bisschen blöd, ein bisschen rückständig und so. Ich wollte nur damit sagen, auch wir im Westen haben an Sachsen.
Mhm. Ja. Ich spreche das auch nur, ich habe kein Problem mit dem Post. Ich spreche das nur an, weil da hast du ja ordentlich Gegenwind gekriegt, ne?
Du, also das Schöne.
Könne man ja nicht machen.
Da habe ich einen Kommentar gelesen, das war am Abend noch, und da habe ich noch einmal geantwortet drauf. Und seitdem muss ich sagen, was juckt die Eiche, wenn sich die Wildsauen dran schubbert? Ist mir egal, ich lese mir das gar nicht durch, es interessiert mich nicht.
Was war das für ein Kommentar? Den wir es ja gelesen haben.
Ja, dass das dumm war oder so. Irgendwie so.
Ah ja, okay.
Das war noch relativ. Alles andere ist mir wurscht.
Ja, ja.
Ich will es auch gar nicht wissen, behalte es für dich.
Also war schon ordentlich Gegenwind. Ich habe das auch nur deswegen mitgekriegt, weil irgendjemand hat mich dann namentlich markiert, weil er wohl der Meinung war, das sei meine Idee gewesen, das Posting.
Ja, darauf habe ich reagiert, glaube ich.
Genau.
Ja, und da habe ich mir auch gedacht, recht hat er. Was schreibt der Tom aus so einem
Scheiß? Also gut, ich war es nicht.
Nein, er war es nicht.
Okay.
Diesmal ist er unschuldig.
Ja, kriegen wir jetzt nochmal irgendwie den Bogen. Ich glaube, es war, Entschuldigung an die Hörer, wir sind wahrscheinlich ein bisschen raus. Es war jetzt ein bisschen unstrukturiert. Aber das ist dann eben so. Vielleicht zum Schluss noch mal, Roberto, versuch noch mal den Bogen zu Gemeinsinn, Verboten, zu kriegen?
Also ich mache es kurz und schmerzlos. Zum Gemeinsinn, zur Wertschätzung seines Mitmenschen gehört es auch, ihm nicht zu viel Lebenszeit wegzunehmen und ihm auf den Sack zu gehen. Und in diesem Sinne glaube ich, wir sollten das an dieser Stelle beenden, damit die Leute jetzt das tun können, was immer sie tun wollen,
ja,
solange es nicht böllern ist, zu schnell fahren ist und einen SUV kaufen ist.
Gut, und Flüchtlinge, Klima und noch irgendwas?
Oh.
Ah, nee, darf ich nicht. Nee, nee, genau.
Nicht heute.
Nein.
Wir reden demnächst.
Ja, okay. Ja. Demnächst haben wir ja noch ein anderes Thema, noch ein sehr persönliches. Aber das weißt du gar nicht
mehr. Ja, doch, weiß
ja,
ich.
Ja, ja. Das machen wir dann kurz vor Weihnachten.
Das wird fett, sag ich dir.
Ja, das kannst du aber annehmen, auf jeden Fall. Gut, ja, vielen Dank an die Zuhörer, die durchgehalten haben bisher. Wie gesagt, es war ein kleines bisschen unstrukturiert, aber ja gut, das kann dann auch mal passieren und die aktuellen Entwicklungen haben uns natürlich dann auch in ihren Bann gezogen. Vielleicht ist ja trotzdem die Botschaft so ein bisschen rübergekommen, was wir sagen wollten, dass wir uns mehr Gemeinsinn, mehr Verbote wünschen und mehr Solidarität der Menschen untereinander. Auch beim Einkaufen, denn da fängt es tatsächlich an.
Richtig.
Und es macht riesen, riesen Spaß. Also ich
bin für ein Handyverbot im öffentlichen Raum.
Ja, wunderbar. Bin ich auch einverstanden. Okay.
Sehr schön.
Ja, kurze Abstimmung, Handyverbot im öffentlichen Raum. Vielleicht habt ihr Lust.
Bin dafür.
Genau, vielleicht jetzt 2-0. Auch an die Hörer da draußen. Was haltet ihr davon, beziehungsweise wo könnt ihr euch grundsätzlich Handyverbote vorstellen und wo sind sie überhaupt undenkbar, beziehungsweise wie kann man eigentlich verantwortungsbewusster und wertschätzender bezüglich seiner Umwelt, seines sozialen Umfeldes mit Handys umgehen? Das ist tatsächlich mal eine Frage, die ich jetzt zum Abschluss in den Raum stellen würde, auch um zu testen, ob die Leute bis zum Schluss gehört haben. Darüber hinaus aber auch, weil ich echt sehr neugierig bin auf die Kommentare bezüglich dieser komplexen Fragestellung, die ich gerade in den Raum geworfen habe. Entschuldigung.
Jawohl.
Ja.
Dann würde ich sagen, bis bald und auf Wiedersehen.
Bis bald, auf Wiedersehen.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Tschüss.
Tschüss.